Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und wir schauen heute nach Prag, wo gerade der Schauspieler Samuel Finzi auf der Bühne steht. Mit ihm sprechen wir über Peter Handkes aktuelles Stück und die ungeheuerliche Tat des Zdeněk Adamec. Und dann geht's heute auch noch einmal zurück nach Deutschland. Die Theaterszene steht vor einem weiteren Corona-Winter zwischen 2G und Lockdown. Wir haben uns umgehört. Am 6. März 2003, da machte sich der 18-jährige Tscheche Zdeněk Adamec auf den Weg, um in Prag etwas ganz Unglaubliches zu tun. Er übergoss sich mitten auf dem Prager Wenzelsplatz mit Benzin und setzte sich selbst in Brand. Aus Protest am hoffnungslosen Zustand der Welt. Zdeněk Adamec heißt auch ein Stück des Literaturnobelpreisträgers Peter Handke, das seit der Uraufführung bei den Salzburger Festspielen 2020 regelmäßig auf den Bühnen zu sehen ist. Und nun erreicht es sozusagen den Originalschauplatz. Denn der Regisseur Dusan David Parišek inszeniert Zdeněk Adamec im Rahmen des Prager Festivals für deutschsprachiges Theater. Nächste Woche ist Premiere und die ist prominent besetzt, nämlich unter anderem mit dem Schauspieler Samuel Finzi, den ich jetzt am Telefon habe. Schönen guten Tag.
Hallo, Samuel Finzi am
Apparat. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, Zdeněk Adamec wird auffallend regelmäßig gespielt und nachinszeniert. Das war nicht unbedingt bei allen der jüngeren Stücke von Peter Handke der Fall. Was macht denn gerade diesen Text aus und welche Rolle spielen Sie jetzt darin in der neuen Inszenierung in Prag?
Ich habe keine Inszenierung dieses Stücks noch gesehen. Ich muss gleich dazu sagen, dass bei uns wird nicht nur diesen Text gespielt, sondern auch der zweite Teil oder wie man das sehen möchte. Der eine Teil des Abends besteht aus einem älteren Stück von Peter Handke, und zwar ein Sprechstück, die Selbstbezichtigung. Mhm. Und ich bin an der Selbstbezichtigung beteiligt und nicht an dem Zdeněk Adamec. Zdeněk Adamec wird gespielt von zwei anderen tschechischen Kollegen. Und die Selbstbezichtigung von mir und von einem anderen tschechischen Kollegen, und zwar nicht in dem Theater, in dem das erste Stück stattfindet, und zwar das Theater Divadlo na Zabradli heißt es. Das ist das Theater übrigens, wo Václav Havel angefangen hat, 60er Jahre. Und ganz große tschechische Regisseure, ein kleines Theater mit großer Tradition. Und unser Teil findet statt in der Bethlehemskapelle, was ungefähr 200 Meter von dem Theater selbst entfernt ist. Bethlehemskapelle ist der Ort, wo Jan Hus wiederum verbrannt wurde. Ja. Also es gibt auch diese Verbindung. Ja, und wahrscheinlich hat sich der Dusan Parišek, weiß ich nicht, wie heißt, sich gelangweilt, nur einen Text zu inszenieren, und deswegen wollte sich selbst noch ein Hindernis sich selbst legen und hat auch diesen viel älteren Text von Peter Handke. So viel zu der Form der Sache.
Sie haben ja wahrscheinlich trotzdem den Zdeněk Adamec auch gelesen. Das ist ja. Ein Abend, das ist ja eine gemeinsame Produktion, und die Verbindung haben Sie ja gerade schon aufgemacht zwischen Zdeněk Adamec und Jan Hus. Und dazwischen ist ja auch noch jemand wie Jan Palach zum Beispiel, der sich in den 60er Jahren verbrannt hat. Was verbindet diese Figuren für Sie?
Naja, natürlich, einer, der sich verbrennt und wie es bei Zdeněk Adamec heißt, will ein Zeichen setzen gegen den Zustand dieser Welt, der aber auf gar keinen Fall als Opfer betrachtet werden möchte, so wie er selber gesagt hat, auf gar keinen Fall als Spinner auch noch. Wollte nicht ein Verrückter auf sich selbst machen lassen, sondern eben ein Zeichen setzen. Das ist natürlich ein einsamer Akt, ein Verzweiflungsakt, der erstmal erschüttert mich zumindest, oder wahrscheinlich jeden, der darüber nachdenken würde, weil heutzutage ist es unglaublich einfach geworden, eine Opferrolle einzunehmen. Die ganze Regierungen nehmen die Opferrolle an. Irgendwie, das ist fast so eine Ideologie geworden, weil es einfach einfacher ist, sich als Opfer darzustellen. Und das eben darauf setzt, wenn ich dann damit ein Zeichen, also ich will nicht die Opferrolle übernehmen, sondern tatsächlich auf etwas zeigen, auf etwas deuten.
Es hat ja auch eine politische Bewandtnis. Der hat ja auch gesagt, also es hat sich nach 89 für ihn nichts verändert eigentlich in Tschechien. Ich muss dazu sagen, er hat sich 2003 verbrannt. Da war die Zeit des Endes des Ostblocks, des sogenannten, noch näher natürlich als heute.
Jahre später.
Genau. Ja, ja. Haben Sie mit Ihren tschechischen Kollegen mal darüber sprechen können oder auch mit Dusan David Parišek darüber sprechen können, wie in Tschechien dieses Ereignis, diese Selbstverbrennung erinnert wird? Das war ja damals schon versucht worden, relativ unter den Teppich zu kehren, soweit ich weiß.
Das ist so. Das ist tatsächlich so. Heute haben wir wieder nicht schon darüber gesprochen. Ich werde ein bisschen zurückgehen. Mir war nicht klar, wie zum Beispiel schon die Selbstverbrennung von Jan Palach 68 aufgenommen wurde. Und da gibt es im Park am Ende von Václavský náměstí, also am Ende von Wenzelsplatz, ganz hoch da unter dem Museum, einer der schönsten wenn ich so sagen darf, Denkmäler, die ich überhaupt kenne. Ein Ort, der so stark an etwas erinnert. Dieser Ort macht den Betrachter rein physisch klar und zwingt ihn dazu zu empfinden, was eventuell dieser Mensch empfunden hat, damals, als er beschlossen hat, sich selbst zu verbrennen. Da gibt es so eine Kuhle in der Erde und ein Kreuz, so ein verbranntes Kreuz. Und das ist an sich etwas, ein Ort, an dem man einfach vorbeilaufen kann, ohne was zu merken, aber auch darüber stolpern könnte. Und häufig laufe ich da vorbei, einfach für ein paar Minuten dort, weil mich das so fasziniert. Und wenn man weiß auch, dass Derek Adams nur ein paar Meter höher auch seine Selbstverbrennung begangen hat und darunter gefallen ist, dann ist das schon ja ein Ort, der vor allem eine ganz andere Kraft hat. Und daran merke ich eben, wie die Menschen hier sich, ja, die vergessen das nicht. Nein, die vergessen das nicht. Ich glaube nicht.
Palach war ja ein Symbol, auch seine Aktion. Er hat sich eine Fackel, eine lebende Fackel genannt. Ja. Sein Protest war ja klar gerichtet gegen das politische Regime. Bei Zdeněk Adamec ist es ja ein bisschen anders. Ein relativ diffuser Protest am Zustand der Welt. Das lässt sich auch wahnsinnig schwer nur instrumentalisieren in dem Sinne. Ja, man kann das nicht in dem Sinne symbolisch aufladen. Liegt es vielleicht auch daran, dass das ein Akt war, den man gar nicht so richtig begreift?
Ja, für einen Menschen, der sich nicht vorstellen kann, so weit zu gehen, natürlich steht man da fassungslos, aber auch zutiefst ergriffen. Also mich ergreift das sehr, tatsächlich. Und man kann sehr, sehr schnell in die andere Richtung, in die Richtung der Betroffenheit sozusagen, das auch falsch wäre. Weil Betroffenheit ist auch ein Gefühl, das man gerne empfindet, ohne sich aber genau vorzustellen, wie sich der oder diejenige als Opfer seines Verbrechens oder jemand, dem das was ganz Schlimmes angetan wurde. Man kann sich das kaum vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Und nur zu sagen, ach ja, oh ja, ich kann es mir vorstellen, wie schlimm das für dich ist, das reicht nicht. Deswegen stehe ich nur, fassungslos würde ich nicht sagen, aber ich schweige einfach davor, ich schweige. Ich denke über Verschiedenes nach und was kann ein jungen Menschen so weit getrieben haben, dass er diesen letzten Schritt fähig ist am Ende. Ich weiß über mich selbst, dass ich wahrscheinlich nicht so weit gehen kann. Das sage ich ganz offen.
Sie hatten am Anfang schon gesagt, dass Sie an diesem Abend im zweiten Teil erst beteiligt sind, in der Selbstbezichtigung von Handke. Richtig. Wie kommt die da rein? Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erzählen, was das eigentlich wieder für ein Text ist und was der damit zu tun hat.
Die Selbstbezichtigung ist der älteren Texte, ein Teil der Sprechstücke von Peter Handke aus den 60er Jahren. Es ist tatsächlich interessant, wie ein Text, der damals als Programm klang, heutzutage tatsächlich als eine Abrechnung mit sich selbst oder Selbstbezichtigung auf einmal tatsächlich klingt und in seiner ganz Ernsthaftigkeit gesprochen werden kann. Und das hat auch mit einem selbst, also in dem Fall mit mir zu tun. Es ist was anderes, wenn man das mit Mitte 20 spricht und etwas mit Mitte 50, in dem, das heißt, in dem ich gerade bin. Und dieser Text, Duschan hat ihn ja kombiniert auch mit Teilen von einer winterlichen Reise und ein paar Ausschnitte aus Interviews von Peter Handke. Und sozusagen nochmal daran zu erinnern, dass die Sachen oder die Verläufe, die Prozesse im Leben komplexer sind, als man sie oft darstellt.
Das heißt aber, das wird auch ein Abend über den Dichter Handke selbst ein Stück weit, weil der Reisetext ist ja auch ein Bekenntnistext.
Über den Dichter Handke, aber auch überhaupt über einen Dichter.
Herr Finzi, vielleicht nochmal abseits dieser konkreten Produktion. Das Prager Theaterfestival Deutscher Sprache steht wie alle Veranstaltungen gerade ganz stark im Schatten auch der Pandemie. Die Kollegen von der Berliner Schaubühne zum Beispiel mussten ihr geplantes Gastspiel schon absagen. Wie ist denn die Stimmung vor Ort in Prag?
Heute wurden wir die Maßnahmen verschärft und momentan hoffen wir das dann zu einer Premiere bringen werden. Das ist ja nächste Woche schon. Was dann passiert, weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Zahlen hier nicht ganz gut sind. Gerade im Vergleich zu Deutschland etwas höher. Man sieht es auch im Stadtbild, sind viel weniger Touristen als sonst, aber das weiß man ja. Trotzdem scheint das Leben irgendwie zu laufen und die Leute versuchen, ihren Alltag nachzugehen. Ich merke jetzt nicht unbedingt in der Stimmung oder bei der Arbeit, ich merke nicht, dass das jetzt wie eine bedrückte Stimmung beherrschen würde. Wir tun unsere normale tägliche Arbeit und hoffen, dass wir ungeschadet zur Premiere kommen. Gut, wir spielen ja vor 150 Leuten oder 200 Leuten. Das ist wahrscheinlich, spielt auch eine Rolle. Ja, hoffen wir das Beste. Ich weiß es nicht. Also wenn es jetzt auf einmal heißt, wir dürfen es nicht machen, dann haben wir Pech gehabt. Dann warten wir ab und bringen es irgendwann mal raus.
Das ist eine klare Sache. Wie ist es denn für Sie als Schauspieler, der sicherlich natürlich immer spielen will? Können Sie sich vorstellen, dass es so einen Punkt gibt, an dem es vielleicht sein könnte, dass Sie gesagt bekommen, naja, Sie dürfen
nicht mehr.
Naja, Sie dürfen schon, aber Sie sagen sich, verdammt nochmal, wir dürfen zwar, aber wir sollten eigentlich nicht mehr?
Naja, ich glaube, die Theater haben schon genug Maßnahmen getroffen, um sozusagen den Schaden zu begrenzen. Es wird wahnsinnig schwierig mittlerweile, die Schauspieler dazu zu verdonnern, nicht mehr arbeiten zu dürfen. Außerdem, wir wissen ja, es gibt eine Lösung, impfen.
Ganz ja, klar.
Und vor allem, wenn wir geimpft wären, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt oder überträgt oder was auch immer, viel geringer. Also ich bin kein Impfgegner, ne? Das ist klar.
Ich bin schon
dreimal geimpft, wenn Sie das hören wollen.
Das höre ich gerne und das nehme ich auch gerne als Aufruf an der Stelle nochmal mit. Ja. Dann wünsche ich Ihnen, dass das Festival von Corona verschont bleibt. Kommende Woche am 2. Dezember ist Premiere von Zdeněk Adamec plus Selbstbezichtigung beim Prager Theaterfestival deutscher Sprache. Und darin auf der Bühne steht der Schauspieler Samuel Finzi. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Finzi.
Vielen Dank Ihnen.
70.000 Neuinfektionen am Tag und immer mehr Menschen in den Krankenhäusern. Deutschland steht gefühlt kurz vor einem General-Lockdown zum dritten Mal. Bis es soweit ist, gilt auch für die Theater schon seit Saisonbeginn ein beinahe wöchentlich wechselndes Regelwerk aus Anti-Pandemie-Maßnahmen. Aber während sich TheaterleiterInnen in den letzten Corona-Wellen noch lautstark zu Wort gemeldet hatten, bleiben sie diesmal merkwürdig still. Ist das schon die große Resignation nach fast 2 Jahren Pandemie? Dorothea Markus hat sich für uns an den Theatern umgehört.
Ja, die Gefühle, die sind heftig, muss ich ehrlich sagen. Also von Verzweiflung über Hoffnung bis hin zu Tatsache auch eine gewisse Form der Angst.
Sonja Anders, Intendantin vom Staatstheater Hannover, spricht es wohl am deutlichsten aus. Das wöchentliche Hin und Her, die drakonischen Maßnahmen, der drohende General-Lockdown. Das macht Theatern in Deutschland zurzeit schwer zu schaffen.
Ich habe keine große Hoffnung, dass jetzt im Dezember noch viele Zuschauer kommen. Ich habe das Gefühl, es wäre gut, eine Entscheidung von oben zu bekommen, nach der so eine Art Lockdown nochmal stattfindet. Ich glaube, es ist wirklich eine große Paralyse in der Gesellschaft, eine Angst und gleichzeitig auch so eine Art Aufgeben, dass man sich sagt, ach, wenn die Pandemie vorbei ist, dann mache ich all das, was schön ist. Das kann ich dann ja wieder machen.
Tapfer versucht das Staatstheater Hannover dennoch dagegen zu steuern und vermeldet auch Positives. Etwa, dass die letzten Zuschauer, die kommen, so jung sind wie nie zuvor. Und doch, ist Theater mit all den Verordnungen, die dem Zuschauer das Kommen schwer machen, überhaupt noch sinnvoll? Ein Blick nach München zum Residenztheater.
Also Tatsache ist, dass wir bis zu einer Inzidenz von 1.000 spielen dürfen für 25% der eigentlichen Kapazität. Dieses Mal ist es besonders dragonisch gekommen. Also das Publikum muss getestet oder genesen sein. Es muss einen aktuellen Tagestest dabei haben. Es muss eine FFP2-Maske tragen. Es muss auch Haushalte auf 1,50 Meter versetzt sitzen. Und ich glaube, sonst war es das nicht. Also man muss nicht noch irgendein Pfand mitbringen oder ein kleines Pferd aus Shetland. Also das muss man nicht. Aber ansonsten wurde es schon, ich möchte wirklich sagen, dem Publikum möglichst schwer gemacht, sich im Theater zu versammeln.
Erzählt der Intendant Andreas Beck. Dort hat er gerade die Spielstätte Marstall geschlossen.
Der Marstall hätte irgendwie mit den Abstandsregeln und der 25% Reduzierung hätten wir dann, glaube ich, für 26 Leute spielen können. Und das, muss ich jetzt dann sagen, bei allem Enthusiasmus ist dann irgendwann nicht ganz so zielführend.
Beck hört sich eher resigniert als wütend an und hat dennoch das Gefühl, dass Theater wieder einmal besonders symbolische Opfer der unentschiedenen Pandemiepolitik sind.
Ich bin natürlich einmal mehr ein bisschen darüber erschrocken, dass so in der Kultur so besonders dragonisch reagiert wird, weil man meint, dass man da so, ich sag mal, mit großer Symbolik deutlich machen kann, wie ernst die Lage ist.
Knapp 500 Kilometer weiter nordöstlich in Dresden sind alle Theater mindestens bis zum 12. Dezember geschlossen. Schauspielintendant Joachim Clement ist wütend.
Ja, ich bin natürlich sehr verärgert. Vor allen Dingen bin ich deshalb sehr verärgert wegen der Inzidenzwerte, die es hier in Sachsen gibt. Die liegen ja im Moment bei deutlich über 1.000, im Erzgebirge über 2.000. Hier in der Nähe von Dresden, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, liegt es bei 1.600. Und man ist natürlich wirklich stinkig, weil man denkt, es kann doch nicht sein, dass immer noch 57,9% erst vollständig immunisiert sind hier. Und gleichzeitig immer noch darüber diskutiert wird, ob es richtig ist, dass es mit der Skepsis gegenüber dem Staat im Osten zu tun habe, die hier größer sei.
Auf den Plakatflächen, die eigentlich dafür da waren, die neuen Premieren anzukündigen, wird Joachim Clement gemeinsam mit anderen Dresdner Kulturinstitutionen deshalb jetzt solidarische Impfaufrufe veröffentlichen. Impfen schützt auch die Kultur. Am Staatsschauspiel macht man jetzt erst einmal digital mit dem Theater weiter. Denn für Clement ist besonders tragisch, dass der direkte Austausch, der gerade in Pandemiezeiten so wichtig wäre, nicht mehr möglich ist.
Und das finde ich die eigentliche Katastrophe, die noch nicht angekommen zu sein scheint, dass es ja nicht nur um die Bedrohung von Menschen und Mitmenschen geht, sondern insgesamt dann sozusagen von einem System, das auch gesellschaftliches Miteinander möglich macht.
Dass gerade das Theater momentan relevante Antworten auf die Fragen der Pandemie geben könnte, davon ist auch Annemie van Ackere, Leiterin des HAU in Berlin, überzeugt.
Dass wir uns auch Gedanken machen müssen, um diese Gemeinschaftlichkeit aufrechtzuerhalten, aber vielleicht ein bisschen anders gestrickt. Es ist ein ganz kleines Beispiel, aber neben dem HAU1 steht jetzt ein Zelt, dass die Leute, wenn sie können, auch draußen stehen und treffen uns dann doch nochmal. Ich sehe für das Theater, wenn wir uns auch die richtigen Stoffe annähern und uns auch weiterentwickeln zu ein sehr offenes Theater, sehe ich die Zukunft ganz gut fürs Theater.
Und Joachim Clement aus Dresden hat trotz aller Frustration auch noch ein aufmunterndes Schlusswort parat.
Und ich finde, es sollten sich alle vornehmen, negativ zu bleiben und positiv zu denken.
Ja, da kann man sich nur anschließen. Joachim Clement, Intendant am Staatsschauspiel Dresden, hier im Beitrag von Dorothea Markus über die Stimmungslage an den Theatern am Beginn des Corona-Winters. Heute Morgen, da erreichte uns die Nachricht, dass in der vergangenen Nacht der große US-amerikanische Musical-Komponist Stephen Sondheim im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Sondheim schrieb Texte und komponierte Musik für Meisterwerke des Musical-Genres wie West Side Story. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem mehrere Grammys und Tony Awards, einen Oscar und den Pulitzer-Preis. Peter Mücke mit einer Würdigung.
Stephen Sondheim hatte zeitlebens eine auf den ersten Blick etwas seltsame Leidenschaft für einen der kreativsten Theaterkomponisten und Songtexter, Kreuzworträtsel lösen. Für ihn allerdings ein vollkommen naheliegendes Hobby. In der Kunst gehe es darum, Ordnung im Chaos zu schaffen, sagte er. Am 22. März 1930, als Sohn wohlhabender jüdischer Eltern in New York geboren, geriet sein Leben schon mit 10 aus den Fugen, als sich die Eltern scheiden ließen. 2 Jahre besuchte er eine Militärakademie, eine Zeit, die ihn geprägt und ihm Struktur gegeben habe. Mit der Jazz- und Popmusik der 40er Jahre hatte er wenig am Hut. Musik war für den jungen Sondheim vor allem die Musik aus Filmen und Shows. Sondheim zog es zum Broadway. Sein Durchbruch gelang ihm Mitte der 50er Jahre, als er die Texte zu Leonard Bernsteins West Side Story schrieb. Die großen Auszeichnungen bekam Sondheim aber für seine Kompositionen, etwa den Oscar für die Filmmusik zu Dick Tracy oder den Pulitzer-Preis für das Musical Sunday in the Park with George, sein wohl bedeutendstes Werk, sein berühmtestes, die Ballade Send in the Clowns, die hunderte Male aufgenommen wurde, unter anderem von Frank Sinatra und Judy Collins. Jeweils 8-mal hat Sondheim zudem den Grammy und den Tony Award gewonnen. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Roxbury, Connecticut, gestorben, nachdem er am Vortag noch mit Freunden Thanksgiving gefeiert hatte.
Peter Mücke über den legendären Musical-Komponisten Stephen Sondheim, der in der vergangenen Nacht verstorben ist.